Ja, einen schönen guten Morgen. Ich grüße euch ganz herzlich. Ich darf euch gerne nochmal einladen, aufzustehen fürs Gebet. Ja, Jesus, deine Liebe ist größer, sie ist höher, sie ist tiefer als das Meer. Das haben wir gerade gesungen. Und das glauben wir von ganzem Herzen, dass deine Liebe alles überstrahlt, all unsere Herausforderungen, manchmal auch unsere Schwierigkeiten in unserem Leben. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du beständig bist in all den Stürmen des Lebens. Wir dürfen dir, Jesus Christus, vertrauen und danke, dass wir jetzt diesen Gottesdienst feiern dürfen. Und wir beten, dass du zu uns ganz persönlich redest heute an diesem Morgen. Herr, wir beten, dass ein Wort, ein Bibelvers, eine Begegnung untereinander, ein Liedtext, irgendetwas, dass es richtig in unsere Seele hineinspricht, dass wir wissen, du, der lebendige Gott, begegnest uns heute. Herr, mit dieser Haltung wollen wir ja jetzt auch in die Predigt gehen und dich bitten, dass du redest und dass du uns offene Ohren, offene Herzen gibst. Amen. Ja, sofern noch nicht gewünscht, nochmal ein frohes und gesegnetes neues Jahr wünsche ich euch. Und ich hoffe, ihr seid, ich muss mal eben ganz kurz hier, das war schlecht. Dann lassen wir es einfach tief. So, ich hoffe, ihr seid gut gestartet in das neue Jahr. Und jetzt zwei Wochen, dann macht man das gerne ein bisschen höher. Man muss den richtigen Mann an der Seite haben. Wunderbar, ich danke dir, Rolf, perfekt. Ein neues Jahr hat begonnen, zwei Wochen ist das Jahr jetzt schon fast alt. Und statistisch gesehen ist jetzt so der Zeitpunkt gekommen, wo all die guten Vorsätze, die man sich irgendwie gemacht hat, sind jetzt passé. So, das Fitnessstudio, wenn ihr da irgendwie angemeldet seid, sollte jetzt wieder ein bisschen leerer werden im Laufe der nächsten Woche. Die guten Essgewohnheiten sollten auch wieder über Bord geworfen sein. Also irgendwie ist es so, zwei Wochen, sagt man, nach dem Neujahr ist wieder irgendwie alles beim Alten. Und vielleicht seid ihr ja Menschen, die sich gerne Vorsätze machen, die Silvester immer mal so eine Zeit haben zum Reflektieren, nach vorne zu blicken, vielleicht auch das Jahr mit Gebet abschließen und beginnen und dann sagen, ich habe so ein paar Dinge, die ich gerne angehen möchte. Ich habe so ein paar Wünsche, die ich habe, Gebetsanliegen, oder vielleicht bist du auch jemand, der sagt, neues Jahr ist halt eben nur ein Datum, ob jetzt eine 3 oder eine 4 hinten steht, ist ja auch jetzt egal, 2023, 2024, da muss ich mir keine Vorsätze machen. Und wenn wir so in die Schrift gucken, dann kann man manchmal den Eindruck haben, dass Gott jemand ist, der schon so ein bisschen Vorsätze von uns nicht erwartet, aber der uns Mut dazu macht, Dinge einfach anzugehen, die uns ja vielleicht manchmal hindern, die uns hoffentlich auch näher zu ihm bringen, wo er uns zuspricht und sagt, ihr sollt immer mehr in mein Bild hineinwachsen. Im 2. Korinther 3, Vers 18 heißt es, der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Also Gottes Aufgabe, Gottes Prozess mit dir und mir ist, dass er uns konstant erneuern, verändern möchte und dass wir immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. So weit, so gut. Und ich weiß nicht, wenn ihr das hört, ob ihr sagt, ist halt, was Gott sagt, aber kann es vielleicht auch ein bisschen Stress in uns auslösen. Wenn ich das in der Vorbereitung mir nochmal neu vor Augen geführt habe, merke ich so, ist Gott jetzt jemand, der so ein Selbstoptimierer ist, der sagt, Jens, also so, wie du dein Leben lebst, gibt es vielleicht ein paar Bereiche, wo man sagt, guter und treuer Knecht, aber es gibt auch eine ganz große Liste, wo es Dinge gibt, die sollst du verändern. Und auf der einen Seite merke ich so, ich weiß, dass es Dinge gibt, die möchte ich irgendwie neu angehen, neu denken, neue Glaubensschritte wagen. Aber andererseits merke ich auch dann einen großen Stress in mir, wo ich sage, kann es sein, dass man doch nie an den Punkt kommt, wo Gott irgendwie sagt, ich bin mit dir zufrieden. Ich bin, wenn ich dein Leben betrachte, bin ich froh und dankbar, dass du mein Kind bist. Oder gibt es immer wieder Momente, wo man sagt, da gibt es so viele blinde Flecken. Und das kann manchmal eine große Herausforderung für uns sein. Vielleicht ist es auch nur mein komisches Gottesbild, aber ich merke manchmal diese beiden Dinge in mir, diesen Wunsch, Dinge zu verändern und auf der anderen Seite manchmal diesen Druck zu empfinden, boah, dass Gott doch über meinem Leben steht und diesem heiligen Gott kann ich mit meinem Leben, mit dem, was ich tue, was ich mache, was ich denke, was ich sage, doch nie gerecht werden. Und mein Wunsch ist es, dass wir heute eine positive Sichtweise darauf bekommen, uns nochmal ganz neu und intensiv, gerade in diesem Jahr, uns Gott hinzugeben, weil sein Plan mit dir und mir ist, nicht mehr Druck, nicht mehr Leistung herauszupressen, sondern mehr Liebe, Freude, Gerechtigkeit, Heiligkeit, gute Dinge in deinem und meinem Leben zu produzieren und hervorzubringen und dass er uns mit seinem Geist verändern möchte. Das ist die große Zusage. Nochmal diesen Vers aus 2. Korinther 3, Vers 18. Der Herr verändert uns durch seinen Geist. Also er ist der aktivere Part. Es geht nicht in erster Linie darum, dass wir uns noch mehr anstrengen, sondern er verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Und das darf die wunderbare, positive Zusage sein. Erstmal ist es Gottes Arbeit in deinem und meinem Leben. Jesu Werk, das ist so großartig, wir können uns nichts dazu verdienen. Seine Gnade steht über allen Dingen. Er hat bezahlt, er hat dich und mich erkauft und jetzt ist er der Akteur, der sagt, ich möchte dich Stück für Stück verändern. Und gleichzeitig lädt er uns ein, auch aktiv in diesem Prozess mit einzusteigen und sagt uns, ich habe Großes mit dir vor, aber du darfst gerne als mein Partner, darfst du gerne aktiv auch dein Leben gestalten in einer großen Eigenverantwortung und Gottverantwortung. Und ich möchte auf drei Bereiche heute eingehen, wo uns Gott vielleicht nochmal ganz neu herausfordert, Dinge zu betrachten in unserem Leben, Dinge anzugehen und da die nächsten Schritte im Jahr 2024 zu gehen. Es soll um das Denken, das Reden und das Handeln gehen. Das erste ist, Gott möchte uns, glaube ich, nochmal neu sensibilisieren in diesem Jahr, göttliche Gedanken mehr zu kultivieren als jemals zuvor. Philipper 4, Vers 8 heißt es, im Übrigen, meine Brüder und Schwestern, richtet eure Gedanken auf das, was schon bei euren Mitmenschen als rechtschaffen, ehrbar und gerecht gilt, was rein, liebenswert und ansprechend ist, auf alles, was Tugend heißt und Lob verdient. Also Paulus ist hier ganz klar und gibt einen Auftrag an die Gemeinde in Philippi und sagt, richtet eure Gedanken auf das Gute, richtet eure Gedanken auf das, was schon bei den Mitmenschen als rechtschaffen, ehrbar, gerecht, gut, rein, liebenswert gilt. Also ein aktives Training deiner und meiner Gedanken. Nochmal, die Grundlage ist klar, wenn wir Jesus Christus als unserem Herrn akzeptieren, ihm glauben, dass er für uns am Kreuz gestorben ist, unser Status ist, wir sind Kind Gottes und Gott möchte uns verändern. Sein Geist lebt in dir und mir und er ist aktiv daran interessiert, uns weiterzubringen. Und gleichzeitig ist die Herausforderung, dass wir auch ein Teil dieses Parts sind und daran etwas tun dürfen. Und hier ist der erste Gedanke, lerne neu zu denken. Lerne, dass deine Gedanken entweder Gott ehren oder eben nicht. Dass wir uns darauf sensibilisieren dürfen, unsere Gedankenwelt auf göttliche Dinge zu richten. Und die Welt, so wie wir sehen, ist ja immer nur ein Ausschnitt von dem, was uns geprägt hat, was das Umfeld uns sagt. Und Gott sagt, sieh die Welt durch meine Brille, durch das Wort Gottes, durch den Heiligen Geist. Betrachte die Dinge durch geistliche Dinge. Und auch wenn das immer so in der Theorie so schön klingt, geht es uns wahrscheinlich oftmals wie Paulus, der in Römer auch so schreibt, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meiner Natur, nichts Gutes wohnt. Es fehlt mir nicht am Wollen, aber ich bringe es nicht fertig, das Gute zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht will. Und so geht es vielleicht uns manchmal, wo wir sagen, ja, theoretisch, wir wissen, die Welt aus Gottes Sicht zu betrachten, Menschen zu lieben, ihnen Gutes zu tun, auf unser Leben zu blicken und manche Sorgen vielleicht einfach kleiner zu sehen, weil wir doch wissen, hey, wir haben einen Gott, der uns versorgt, wir haben jemanden, der unsere Ewigkeit bezahlt hat, wo wir eines Tages sein dürfen. Wir haben einen Gott an unserer Seite, der doch alles möglich machen kann und trotzdem gibt es in uns ja auch immer wieder diese andere Seite, dieses Kämpfen, dieses Ringen. Ich weiß, was ich eigentlich tun will, was Gott eigentlich für mich geplant hat, und doch denke ich und tue ich manchmal ganz andere Dinge. So ging es Paulus, so geht es wahrscheinlich dir, so geht es mir ganz oft. Und die Frage ist, wie kann man da jetzt einen Schritt weiterkommen? Das erste ist, dass wir mal so einen kleinen Test vielleicht machen und überlegen, worüber denken wir eigentlich die meiste Zeit des Tages nach? Sind es eher göttliche Gedanken, der Hoffnung, der Zuversicht, oder sind sie doch eher irdisch geprägt, sind sie eher sorgenvoller, sind sie eher auf Dinge geprägt, wo wir sagen, wie soll das alles werden? Und ich möchte mal so drei kleine Tests mit euch durchführen. Nochmal eine Skala von 1 bis 10. 10 ist super friedvoll, wo ihr sagt, boah, ich wache morgens auf und mein erster Gedanke ist ein Lobpreislied. Oder 1, dass du denkst, ach du schöne Uhrzeit, es ist schon wieder Montagmorgen, wenn ich daran denke, boah, was soll alles auf mich zukommen? Also erster Test, wo würdest du dich einordnen? Sorgenvoll oder friedvoll? 10 friedvoll, 1 sorgenvoll. Habt ihr eine Zahl? Okay, müsst ihr nicht laut sagen, könnt ihr mal für euch erstmal behalten. Dann das nächste ist weltliche Perspektive 1. Also das meiste Denken geht darum, wie kriege ich meinen Alltag geregelt, wie kriege ich den nächsten Termin organisiert, wie kriege ich das und das um. 10 himmlische Perspektive. Immer wieder einen Gedanken daran zu haben, boah, diese Welt ist doch nicht alles. Ich weiß, meine Heimat ist im Himmel. Ich weiß, all das ist hier so vergänglich. Ich brauche mir nicht so viele Gedanken und Sorgen um den heutigen Tag machen. Wo würdet ihr euch da einordnen? Weltlich 1, irdisch gesinnt, himmlisch 10. Habt ihr auch eine Zahl? Sehr gut. Und als letztes, sind deine Gedanken eher negativ, 1 ist, dass du immer alles schwarz siehst, immer alles schwierig siehst, oder bist du eher positiv gestimmt, eine 10, wo du sagst, hey, das sind Gedanken der Hoffnung, Gedanken des Friedens, die mich überwiegend beschäftigen. 1 negativ, 10 positiv. Habt ihr auch eine Zahl? Sehr gut. Und jetzt ist die Frage, ja, was machen jetzt damit? Natürlich wünschen wir uns vielleicht alle, irgendwo bei einer 9 oder bei einer 10 zu sein, dass wir sagen, boah, Gedanken des Friedens, das wäre doch super, wenn 99% des Tages friedvolle Gedanken sind. Wenn meine Gedanken eher auf der himmlischen Perspektive sind und ich manche Alltagssorgen doch kleiner ansehe und nicht mir immer Gedanken mache, was kommt, was soll ich jetzt heute tun, sondern diese große Zuversicht behalte, hey, meine Heimat ist im Himmel. Und dann zu sagen, die Folge wäre doch, positiv zu denken über andere und auch über uns selbst. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht von menschlicher Art, heißt es im 2. Korintherbrief. Es sind die mächtigen Waffen Gottes, mit denen man Festungen niederreißen kann. Mit ihnen zerstören wir Gedankengebäude und jedes Bollwerk, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Wir nehmen jeden solcher Gedanken gefangen und unterstellen sie Christus. Das ist so mutmachend. Du und ich, wir sind nicht Sklave unserer eigenen Gedankenwelt. Es ist nicht Zufall, ob wir sagen, ja, wir sind halt eben vielleicht von der DNA, vom Umfeld geprägt, wenn man an die Eltern denkt, das waren vielleicht unglaublich positive Menschen, oder man hat vielleicht eher sorgenvolle Leute in der Familie. Ich denke bei aller Liebe an meinen Schwiegervater, den ich unglaublich schätze. Wir waren jetzt im Winterurlaub und er rief mich an, Jens, denk dran, bitte verletz dich nicht. Du bist selbstständig, wenn dir was passiert, es wird ganz schwierig werden. Und so ist man dann in den Urlaub gefahren und so merkt man, es gibt gute Aspekte natürlich dabei. Aber es gibt immer wieder Menschen, die haben so Tendenzen, in sorgenvollere Sachen zu denken. Und unsere Aufgabe ist es, zu sagen, wir haben die Aufgabe, die Gott uns gibt, unsere Gedanken gefangen zu nehmen und unter den Gehorsam Christi zu stellen. Gedanken zu nehmen, die kommen, und sie unter den Gehorsam Christi zu stellen. Und was ist die Lösung? Wie kann das praktisch aussehen? Es hat viel damit zu tun, womit wir unser Denken füttern, womit wir uns beschäftigen. Und ich habe einer der Gründe, warum ich das, warum ich wieder angefangen habe, die Bibel in einem Jahr versuchen durchzulesen, nicht mal hier mal ein Vers, da mal ein Kapitel, sondern zu sagen, ich möchte, dass das Wort Gottes gerade in diesem Jahr wieder ganz viel Raum in meinem Denken hat. Schöne Bibel-App dazu runtergeladen, schönen Leseplan, jeden Tag ein paar Sachen daraus zu lesen, in einem Jahr durch die Bibel zu kommen. Und ich merke, wie mein Denken so Stück für Stück auch im Alltag immer wieder an diese Dinge erinnert wird. Das ist, ich bin noch nicht so weit, wo ich sage, Mensch, das ist jetzt die allgemeine Lösung und es hat sich schon alles verbessert, aber ich merke eine kontinuierliche Steigerung, dass ich merke, Gottes Wort ist mehr präsent, als wenn ich morgens vielleicht nur kurz mal die Bibel aufschlage, ich mal einen Vers für mich lese, sondern dass es mehr arbeitet, ich mir mehr Zeit nehme, die, weiß ich, 20 Minuten oder wie viel das am Tag sind, öfter mal auch reingucke und sage, okay, was habe ich nochmal gelesen? Und es arbeitet in mir, es füttert mein Denken und ich merke, es hilft mir, da einen Schritt weiterzukommen. Gedanken gefangen nehmen, das ist so der erste Schritt, wo Gott uns, glaube ich, dieses Jahr neu herausfordert. Wie du über andere denkst, wie du über dich denkst und dass wir eben nicht sagen, so bin ich nun mal, sondern mit Gottes Hilfe zu sagen, ich möchte weiterkommen in diesem Bereich. Das zweite ist neues Reden. Ein Freund von mir, der hat eine komische Eigenart, obwohl ich die eigentlich ganz gut finde, aber die mir sehr mal befremdlich kam. Jeden Morgen steht er auf und proklamiert Bibelstellen über seine Familie. Hat so ein paar Bibelstellen und kann sich gute Bibelstellen merken. Und der spricht die immer offen aus, spricht über seine Familie. Manchmal stellt er sich, glaube ich, auf dem Balkon und spricht sie dann aus. Also ein bisschen eigenartig, kommt auch aus Brasilien. Also hat er so ein bisschen einen anderen kulturellen Hintergrund. Aber ich finde das irgendwie sehr inspirierend und habe da sehr lange drüber nachgedacht, warum lautes Aussprechen von göttlichen Wahrheiten vielleicht einen großen Unterschied in deinem und Leben auch machen kann. Und dann bin ich über die Römerstelle, Kapitel 10, Vers 9, gestolpert, die wahrscheinlich viele von uns sehr gut kennen. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Im Herzen glauben, mit dem Mund bekennen. Wenn wir durch die Bibel schauen, dann sehen wir, dass gesprochene Worte so viel nicht nur verändern, sondern ein ganz elementarer Teil der Nachfolge und des Glaubens sind. Im ersten Kapitel der Bibel, 1. Mose, Gott dachte nicht nur, dass er die Schöpfung irgendwie ins Leben ruft, er sprach. Er dachte nicht nur, er sprach. Und das ist eine unglaublich starke Verbindung, das ist mir erst in den letzten Tagen nochmal neu groß geworden, dass wenn wir mit unserem Mund etwas bekennen, es unglaublich starke Auswirkungen hat. Da ist lautes Gebet, glaube ich, sehr, sehr kraftvoll. Ich kannte einen alten Bruder aus der Heimatgemeinde, der ja, war so sehr vom alten Schlag und er prüft auch manchmal so die jungen Leute und sagte, du, ich möchte mal hören, wie gut du denn beten kannst. Man fühlte sich natürlich so ein bisschen unter Druck und jetzt im Nachhinein kann man das natürlich mit dem Schmunzeln gut einordnen, aber eigentlich auch sehr positiv zu sagen, hey, wie ist denn dein Gebetsleben? Nicht als Test, das ist natürlich ein bisschen negativ, aber trotzdem das lautes Aussprechen von göttlichen Wahrheiten etwas Unglaubliches, Kraftvolles mit sich bringen. Da sind uns in der Hinsicht zumindest auch die Landeskirchen manchmal ein sehr, sehr großes Vorbild, finde ich, dass sie Liturgien und Glaubensbekenntnisse laut aussprechen. Und ich möchte das mit euch gern mal wagen. Ich habe den Klaus gebeten, dass er mal das Glaubensbekenntnis mal an die Wand schmeißt und dass wir es mal ganz bewusst mal miteinander sprechen. Wenn es gleich da ist, dann können wir diesen Aspekt mal gerne mal aufsagen. Und ich lade euch ein, einfach das mal mitzusprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Bisschen liturgisch, aber doch, wenn man sie mit Glauben spricht, haben diese Worte unglaubliche Kraft. Dass man sich das zuspricht und sich nochmal vor Augen führt, nicht nur irgendwie im Kopf, ja, woran glaube ich eigentlich, sondern das sagt, das verbalisiert und diese Wahrheiten wirklich ausspricht und dadurch ganz viel an Kraft und Glaubensmut zustande kommen kann. Und ich möchte euch und mich dazu wieder ganz neu auch in diesem Jahr sensibilisieren, mehr darüber nachzudenken, was kommt aus unserem Mund eigentlich hervor? Was sprechen wir? Sprechen wir göttliche Wahrheiten aus? Jakobus sagt es so schön, aus demselben Mund kommen Segen und Fluch. Aber so, meine Brüder, soll es nicht sein. Ich lese euch gerne mal ein paar Bibelstellen vor, die das nochmal uns vor Augen führen, wie wichtig das ist, über deine und meine Worte ganz besonders nachzudenken, was da eigentlich Tag für Tag rauskommt. Wer den Mund hält, hält sich Probleme vom Hals. Die Zunge hat Macht über Leben und Tod. Wer sie gut nutzt, genießt ihre Frucht. Wer Einsicht hat, spart sich die Worte. Wer sich beherrschen kann, zeigt seinen Verstand. Selbst ein Dummkopf gilt als weise, wenn er schweigt, als verständig, wenn er seine Lippen zuschließt. Ein freundliches Wort ist wie ein Lebensbaum, eine falsche Zunge bricht den Lebensmut. Ein Trottel lässt jeden Ärger heraus, ein Weiser hält ihn zurück. Sei nicht dumm und sage nicht direkt deine Launen heraus. Alles aus dem Buch der Sprüche. Und diese Worte, die haben so eine Power, wenn wir uns sie wirklich vor Augen führen, was wir mit unseren Lippen, mit unseren Worten, mit dem, was wir sagen, bewirken können bei anderen und auch über uns selbst. Manchmal spreche ich so unmöglich über mich, wenn irgendwas passiert. Blödes Beispiel, unser Auto war kaputt, musste ein neues Auto her und dann im Stress ein Auto kaufen. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal gemacht habt. Fürchterlich. Gucken, was passt. Budgetplan. Und ich sprach über mich, boah Jens, du kriegst das sowieso nicht hin. Das ist nur Stress. Du bist da einfach nicht für gemacht. Und das hat mich so wochenlang beschäftigt und mir so eine negative Stimmung eingebracht, dass ich göttliche Gedanken so wenig in mein Herz gelassen habe, dass ich so über mich gesprochen habe. Und dann ist mir das wieder neu groß geworden. Boah, wie rede ich eigentlich über mich? Wie rede ich eigentlich über mich? Würde Gott auch so über mich sprechen? Und da das Praktische uns mitzugeben. Nicht immer direkt das zu sagen, was uns vielleicht gerade auf den Lippen brennt. Man würde vielleicht heute sagen, boah, du musst authentisch sein. Du musst doch alles direkt sagen, was dir auf der Seele liegt. Wir haben uns das vielleicht so angewöhnt, dass wir sagen, das ist einfach offen und ehrlich, wenn du direkt sagst, was du denkst. Ein Trottel lässt jeden Ärger heraus, ein Weiser hält ihn zurück, sei nicht dumm und sag nicht direkt deine Launen heraus. Vielleicht ist das diese Aufgabe, diese Challenge für dich heute, dass Gott dir vielleicht eine Sensibilität gibt, nicht direkt rauszupoltern, wenn dich irgendwas stört, sondern deine Gedanken gefangen zu nehmen und sagen, ist es jetzt wirklich hilfreich, direkt irgendwo meine Sachen abzuladen? Und dann einen Schritt weiter zu gehen, wie kann ich denn meine Worte zum Segen einsetzen? Menschen ermutigen, Menschen Positives zusprechen, göttliche Wahrheiten weiterzugeben und dadurch den Glauben von Menschen zu fördern. Und dann als drittes und letztes ein neues Handeln zu kultivieren. Neben einem neuen Denken, neues Reden, neues Handeln. Auch hier ist Jakobus sehr deutlich und sagt in Jakobus 2, Vers 17, nutzlos ist ein Glaube, der nicht in die Tat umgesetzt wird, er ist tot. Glaube muss sich in der Tat zeigen. Und das ist ein Bereich, der mich lange bewegt, wo ich sage, was erwartet Gott eigentlich von mir? Was erwartet er von uns als Christen? Und ist manchmal unsere Verkündigung ein bisschen zu kurz gegriffen? Ist es manchmal, dass wir vielleicht sagen, komm zu Jesus und alles wird gut? Dass wir manchmal eine falsche Einladung aussprechen und sagen, du musst einfach nur glauben. Ja, lass dich taufen und dann wird dein Leben sich schon direkt um 180 Grad drehen. Du wirst ein ganz neuer Mensch. Alte Probleme werden einfach ad acta gelegt. Und ich unterhielt mich mit einer befreundeten Familie, die ein Teenie-Mädel haben. Gläubige Familie, gläubiges Mädchen, hat sich taufen lassen. Und dann haben wir sie mal gefragt, wir haben das Gespräch und fragten nochmal, wenn du an dein Umfeld denkst, viele gläubige Freunde im Teenie-Alter, ist es so, dass sie weniger Süchte, weniger Depressionen, weniger dies, weniger das von schwierigen Dingen haben als jetzt in ihrer Klasse? Und sie sagte, also wenn ich mal eine Zahl nennen müsste, sind es auch 80%, die ebenfalls unter diesen Herausforderungen leiden. Und das hat mich sehr bewegt, wenn ich an die junge Generation denke, jetzt mit fast 40 darf man mal die junge Generation sagen. Und ich habe so darüber nachgedacht, boah, warum ist es vielleicht manchmal auch gerade in christlichen Kreisen, dass wir vielleicht manchmal ein verkürztes Evangelium verkünden. Ein Pastor sagte mal, vor 20 oder 30 Jahren reichte es oft aus, wenn Menschen zu Jesus kamen, man musste ihnen erklären, wie man die Bibel liest, wie man betet und auf den Heiligen Geist hört. Heute ist es so, neben diesen geistlichen Themen muss man Menschen neu beibringen, wie geht Vergebung, wie hat man die Finanzen im Griff, wie kriegt man manchmal seinen normalen Alltag geregelt. Das sind neue Herausforderungen, vor denen wir stehen. Medien, da kann man ja auch noch mit reinnehmen in dieses Feld. Und wir, glaube ich, uns neu oder die andere Generation, die jüngere Generation oder auch uns gegenseitig immer wieder neu schulen und herausfordern dürfen, auch unseren Lebensstil ein Stück weit zu hinterfragen. Auch wenn es sehr, sehr sensibel ist, das Thema, möchte ich uns trotzdem ganz viel Mut machen für dieses Jahr, sich Menschen zu suchen, die in das Leben hineinsprechen dürfen, vor meiner Kleingruppe, wie auch immer, dass du Leute hast, denen du das Mandat gibst, in dein Leben zu sprechen. Du, fallen dir Dinge an meinem Leben auf, die man vielleicht doch anders machen müsste? Mal Leute ganz bewusst in das Leben reinzugucken und zu sagen, hey, darf ich mal ehrlich sein? Gibt es Dinge, wo ich vielleicht nicht jesusmäßig unterwegs bin? Und da die Offenheit und Ehrlichkeit auch mal zu erlauben, zu sagen, mein Lebensstil darf sich ändern. Mein Lebensstil darf und muss sich anpassen. Nutzlos ist ein Glaube, der nicht in die Tat umgesetzt wird. Und ein letzter Gedanke dazu, wie kann das möglich werden? Ich glaube, durch kleine Gewohnheiten. Vor einiger Zeit unterhielt ich mich mit einem Marathonläufer und einem Triathleten. So, Triathleten. Kennt ihr ja, eine Disziplin, Schwimmen, Laufen, Dritte, Fahrradfahren, sehr gut. Schwimmen, Laufen, Fahrradfahren. Und der hatte eine richtig gute Zeit, hat er geschafft. Und ich habe ihn dann gefragt, ja, wie hast du es denn geschafft? Du bist ja nicht einfach so aufs Fahrrad gestiegen, hast ja nicht einfach deinen Schwimmanzug angezogen, die Laufschuhe geschnürt. Es waren Gewohnheiten. Täglich kleine Gewohnheiten, kleine Sporteinheiten jeden Tag. Manchmal länger, manchmal kürzer, aber er hatte einen Plan. Er hatte kleine Gewohnheiten, die er dann in die Tat umgesetzt hat. Kleine Gewohnheiten, wie sie im Sport sind, in der Ernährung, in all diesen ganzen Dingen, wo wir sagen, ja natürlich, das sind alles Gewohnheiten, die jetzt die Auswirkung haben, die ich sehe. Alles Gewohnheiten. Alles kleine Gewohnheiten. Und genauso auch im geistlichen Leben. Wir haben den Wunsch als Eltern, dass Jona und Malia Jesus kennenlernen. Das haben wir natürlich nicht in der Hand. Das ist Gottes Gnade, über all dem steht das. Aber wir merken, es braucht kleine geistliche Gewohnheiten, dass sie an die Bibel und das Gebet rangeführt werden. Und mir ist es wieder von zwei, drei Abenden aufgegangen. Wir lesen immer noch was zusammen, dann oftmals Paw Patrol, Conny, ne? Ihr vielleicht Eltern kennen so die ganzen Bücher, alle haben ihren Wert, aber gut. Und dann habe ich gesagt, nee, das können wir lesen, aber wir müssen immer ein biblisches Buch lesen. Schöne Kinderbibel, ein biblisches Buch, egal wie spät es ist, wir müssen ein biblisches Buch lesen. Und dann beten wir zusammen. Ohne diese kleine Gewohnheit geht's nicht ins Bett. Und das sind so kleine Dinge, keine Ahnung, ob Gott daraus Segen schenkt, wir beten darum, aber wir glauben, dass diese kleinen Gewohnheiten etwas bewirken, dass sie Früchte vielleicht tragen im Laufe der Jahre und Jahrzehnte. Und genauso ist es mit all den möglichen Bereichen, dass du hier im Gottesdienst bist. Vielleicht sagst du, hey, du freust dich, Gottesdienst, die größte Priorität, aber oder und Doppelpunkt, ist es vielleicht eine gute Gewohnheit, dass du es seit Jahrzehnten machst. Manchmal sind Gottesdienste dabei, wo du sagst, boah, Mittagessen wäre auch nicht schlecht. Manchmal ist es so, boah, super, Gott spricht zu mir, aber es ist eine Gewohnheit. Du bist Sonntag für Sonntag für Sonntag im Gottesdienst und das ist eine gute Gewohnheit, auf Gottes Wort zu hören, Gemeinschaft zu haben. Und diese kleinen Dinge werden sicherlich dazu beitragen, wenn Stürme im Leben kommen. Sie werden 2024 da sein. Leider wird es so sein, hoffentlich nicht so viele, hoffentlich nur kleine Lüftchen, aber sie werden kommen. Und dann sind geistliche Gewohnheiten so elementar, regelmäßig im Wort Gottes unterwegs zu sein, Gemeinschaft mit Christen zu pflegen. All diese kleinen Gewohnheiten werden, glaube ich, dazu beitragen, dass dieses Jahr nicht ein altes Ich, nicht neues Jahr, altes Ich, sondern vielleicht ein Stück weit mehr wieder wahr wird. Wir wachsen in dem, was Gott sich für uns vorgestellt hat. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Das wünsche ich euch, das wünsche ich mir, dass wir im Denken, im Reden und im Handeln in diesem Jahr 2024 die nächsten Schritte gehen. Ich würde gerne noch beten. Ihr könnt gerne sitzen bleiben oder aufstehen, wie ihr wollt. Und dann bete ich noch gerne mit uns. Ja, Jesus, du lädst uns ein Leben zu führen, wo du sagst, es strahlt von deiner Herrlichkeit in alle Lebensbereiche. Das klingt manchmal zu schön, um wahr zu sein. Und wenn man manchmal seinen Alltag betrachtet, merkt man, dass doch so sehr andere Dinge uns bewegen und vielleicht auch belasten. Und ich danke dir, dass deine Zusage gilt. Du veränderst uns durch deinen Geist. Und wir wollen gleichzeitig aktive Partner in diesem Prozess, in diesem Jahr sein, sensibel mit unseren Gedanken umzugehen, dass wir sie wirklich unter deinen Gehorsam stellen, dass wir auf unsere Worte achten, ob sie Gutes hervorbringen oder manchmal ganz viel Negatives. Hey, wir wollen dich auch bitten, dass unser Glaube praktisch in die Tat umgesetzt wird, dass wir uns Menschen suchen, die uns ja ehrlich spiegeln dürfen, die uns auch mal hinterfragen dürfen, Herr. Ich bitte dich, dass du uns da ganz viel Segen und auch Freude daran gibst, weiter zu wachsen in unserem Glauben, weiter zu wachsen in unserem Lebensstil, der dich immer mehr ehren darf. Danke, dass aber über all dem deine Gnade steht, deine Vergebung, deine Treue. Und so möchte ich uns unter deinen Segen stellen, lieber Herr. Danke, dass du mit uns bist und danke, dass deine Gnade niemals enden wird. Dir alle Ehre, Jesus Christus. Amen.
Wir singen jetzt das Lied Alles neu und ich hoffe, dass der Text nicht verschwunden ist. Ah.
Lebendig, mein Fundament in dir beständig. Auch wenn mein Verstand begrenzt ist, trau ich dir alles zu. Du hast gute Gedanken.